Weißt du, wie viel Sternlein stehen, sang meine Mutter mir am Kinderbett. Nein, niemand weiß das. Aber rund 8000 Astrologen in Deutschland glauben zu wissen, was in den Sternen steht und je nachdem, wie sie stehen, wofür sie stehen. Für Charaktereigenschaften, Verhaltensmuster oder Schicksalsverläufe. Kann man das glauben? Muss man das wissen? Wie helfen mir die Sterne, Astrologie und Religion? So lautet unser heutiges Thema in der Gesprächssendung Lebensfragen, zu der ich Sie, meine Damen und Herren, recht herzlich begrüße. Guten Abend. Hallo. Ob die Sterne Antworten geben auf Lebensfragen oder nicht, damit haben meine drei Gäste heute einschlägige Erfahrungen und Fachleute sind sie obendrein. Der Leiter des Forschungszentrums des Deutschen Astrologenverbandes, Psychotherapeut und Astrologe Peter Niehenke. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Was steht denn für Sie in den Sternen?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich habe mir das so überlegt, vor ein paar Jahren hatten die Kleinen von meiner Freundin mich mal gefragt, sag mal, was siehst denn du da in diesem Horoskop? Und weil die eben klein sind, habe ich mir überlegt, wie sage ich denen das in einem kurzen Satz? Mhm. Und in meiner Not habe ich dann gesagt, ja, das sind die Hausaufgaben, die der liebe Gott dir gegeben hat. Und irgendwie habe ich dann im Nachhinein so gedacht, ach, eigentlich ist das eine ganz hübsche Formulierung, da steckt so drin, dass das eher eine Herausforderung ist und nicht eine Beschreibung, wie etwas ist, sondern vielleicht auch mehr, wie etwas sein sollte. Und irgendwie im Nachhinein hat mir das, was ich da in meiner Not so gesagt habe, eigentlich ganz gut gefallen.
Und was steht in den Sternen für Peter Niehenke, wenn er diese Hausaufgaben macht, wenn er sie liest?
Das ist sehr, also da müsste ich dann ja jetzt einsteigen, worin bestehen diese Hausaufgaben? Das wäre eine lange Geschichte, würde ich mindestens 2 bis 3 Stunden brauchen, um das zu erklären. Ich habe mich natürlich mit meinem eigenen Horoskop intensiv beschäftigt. Das ist ja wohl selbstverständlich. Und am Anfang war es so, dass ich nicht so richtig damit zu Streich kam, was ich da sah, also was ich sein sollte. Also das, am Anfang hatte ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit meinem eigenen Horoskop, ob das was mit mir wirklich zu tun hat. Also ich bin zum Beispiel ein ausgeprägter Stier und Stiere sollen konservativ sein. Und das ist so ziemlich das allerletzte, was ich mir hätte zuschreiben wollen, diesen Begriff. Aber mittlerweile habe ich gelernt, oh, also das, was ich da sehe, so mit den Jahren, habe ich so das Gefühl bekommen, das scheint mehr, also das scheint besser zu sein als das, was ich so selbst von mir dachte. Mhm.
Und wer so etwas festlegt, dass Stiere konservativ sein sollen und andere Deutungen, darüber reden wir im Laufe der Sendung, ganz sicher. Denn unser zweiter Gast, Herr Niehenke, vertritt vielleicht eine kritische Position als Geschäftsführer der Gesellschaft für Anomalistik und Soziologe aus Heidelberg, Edgar Wunder. Herzlich willkommen. Vielleicht müssen wir vorher schnell erklären, was bitte ist Anomalistik?
Klar, der Begriff ist nicht weit verbreitet. Also Anomalistik hängt zusammen mit Anomalien, das ist der Untersuchungsgegenstand, also Beobachtungsergebnisse, die etablierten wissenschaftlichen Theorien oder Vorstellungen über die Welt zu widersprechen scheinen, die sich da nicht einordnen lassen. Und die Astrologie ist da sicher ein Beispiel davon, deswegen ist sie ja bis heute so umstritten. Und meine Frage wäre dann beispielsweise, welche glaubwürdigen Studien, Untersuchungen gibt es beispielsweise, die solche Zusammenhänge bestätigen oder nicht bestätigen können? Warum sind manche Menschen davon so überzeugt? Warum lehnen es manche so überzeugt ab? Das sind die Fragestellungen, die man aus so einer anomalistischen Perspektive stellen kann.
Anormal von alles, was unnormal oder richtig von der Regel abweichend ist. Und was steht für Sie in den Sternen?
Also ich denke, die Sterne sagen gar nichts. Diese Metapher mit den Sternen ist zwar sehr beliebt, aber wenn man genau hinsieht, hat das Horoskop mit Sternen eigentlich gar nichts zu tun. Und auch mit dem Kosmos, mit dem Weltall, wie es sich die Astronomen heute vorstellen. Da gibt es übrigens 70 Trilliarden Sternen. Also die Frage, wie viele Sternlein stehen, die kann man heute schon ganz gut abschätzen. Aber mit all dem hat das Horoskop eigentlich gar nichts zu tun, sondern es ist ein System von mythologisch aufgeladenen Symbolen, das zwar zufällig projiziert wird auf bestimmte mathematische Punkte, die für die Planeten stehen, aber das war schon alles. Und ich denke, es ist etwas sehr, sehr Irdisches und hat mit dem Weltall gar nichts zu tun. Die Sterne, das ist so ein Zaubermäntelchen. Es wäre vielleicht für die wissenschaftliche Akzeptanz der Astrologie förderlicher, wenn sie das weglassen würde.
Oh, da ist Zündstoff drin. Eine traditionell kritische Haltung zur Astrologie nimmt ja auch die Kirche ein. Aber, meine Damen und Herren, es gibt Ausnahmen aus einem der schönen Donauklöster zu uns gekommen. Nämlich Niederalteich bei Deggendorf in Bayern ist Benediktinerpater Dr. Gerhard Voss. Herzlich willkommen. Thema der Sendung, wie helfen mir die Sterne? Haben Ihnen die Sterne jemals geholfen?
Ich denke ja. Sie haben eben bei der ersten Frage sehr gut formuliert, was steht in den Sternen und nicht, was bewirken die Sterne. Aha. Das denke ich schon mal ganz wichtig.
Ja.
Und für mich steht zunächst einmal darin, dass ich eingebunden bin in ein kosmisches Gesamtgefüge. Das ist zunächst einmal unabhängig gegeben davon, ob ich nun die Astrologie für richtig halte oder nicht. Das ganze Kirchenjahr, alles das ist da, lebt daraus. Mhm. Und als gläubiger Christ würde ich sagen, das heißt für mich auch, ich bin in Gottes Hand. Das wird in der Astrologie irgendwie deutlicher. Und konkret würde ich sagen, oder sage ich, mein Horoskop sagt mir, das ist jedenfalls meine Erfahrung, etwas über meine Fähigkeiten, über meine Grenzen, über mein Konfliktpotenzial. Aber mehr will ich von den Sternen nicht wissen.
Mhm. Wie sind Sie zu dieser Haltung gekommen? Wo gab es Berührungspunkte? Ein Benediktiner hat doch sein Leben eigentlich nur in Anführungsstrichen der Anbetung Gottes geweiht.
Wir haben ein ökumenisches Institut in Niederalteich. Und ich bin Rektor dieses Ökumenischen Instituts und habe 35 Jahre lang die Zeitschrift Una Sancta redigiert. Und damit war ich schon mitten im Geschäft, als so die Turbulenzen der 68er Jahre kamen, wo ja auch viele aus den Klöstern ausgetreten sind. Und da wollte ich einfach mal untersuchen, wie steht's denn eigentlich, wie tief ist das verwurzelt, was ich da so lebe. Und deswegen habe ich psychotherapeutischen Prozess gemacht. Und die Psychotherapeutin hatte parallel zu den Gesprächen, die wir führten, ein Horoskop von mir in der Tradition von C.G. Jung. Ich habe mich da zunächst nicht für interessiert, aber im Laufe der Zeit, so als ich hier auch in dem Prozess weiter vorangeschritten war, habe ich gedacht, das bist du ja. Und das ist nun in der Tat ein Evidenzerlebnis, eine Stimmigkeitserfahrung, hinter die ich nicht zurückkomme, von der ich mich auch nicht abbringen lasse. Mhm. Dann als Ökumeniker bin ich nicht gerade ein Mensch der Pauschalverurteilungen, sondern möchte ich die Dinge hinterfragen und differenziert sehen. Mhm. Und dann kam noch etwas Drittes hinzu. In unserer Kirche, in Niederalteich, der Klosterkirche, hatten die Türme aus der Renaissancezeit einen Grundstein, nach außen sichtbar, eine große Platte von 2 Meter Höhe und 1 Meter Breite, und da ist ein Horoskop drauf. Ich denke, wir können das ja auch jetzt einmal sehen. Ich habe gebeten, es ist ein Bild zu bringen. Also ein Horoskop auf einem Grundstein aus dem Jahre 1514. Das hat mir zunächst einmal gezeigt, dass es Astrologie im Laufe der Kirchengeschichte doch eben auch schon mal gegeben hat, dass die Haltung also durchaus nicht durchgehend so negativ ist.
Sind Sie denn aus purer Neugierde in diesen psychotherapeutischen Prozess eingestiegen oder stand auch eine persönliche Sinnkrise oder Neuorientierung dahinter?
Das nicht, sondern die Turbulenzen waren damals einfach groß genug und ich war ja auch dadurch, dass ich die Zeitschrift redigierte, viel unterwegs, war auf sehr aufwühlenden Konferenzen damals. Und es ergab sich auch so von unserer Abtei her.
Und dieses Horoskop hat Ihre Therapeutin ohne Ihr Wissen und Wollen erstellt oder haben Sie es in Auftrag gegeben?
Ich habe es nicht in Auftrag gegeben. Sie hat mich vielleicht gefragt, ob sie das darf, weiß ich nicht mehr. Mich hat es nicht interessiert zunächst, überhaupt nicht interessiert. Ich habe gedacht, na ja gut, das soll sie halt machen, die war auch sonst eine nette Dame. Und erst mit der Zeit habe ich so einen Zugang dazu gefunden, es hat mir dieser psychotherapeutische Prozess auch manches andere gebracht, davon ist jetzt nicht zu reden. Aber dieser Grundstein hat mir geholfen, das Erste, was ich so veröffentlicht habe über Astrologie, als Hausgeschichte zu verkaufen. Ich habe halt etwas über den Stein da bei uns gesagt.
Mhm. Zu diesem Buch kommen wir sicher im Laufe der Sendung auch noch. Mich würde nämlich noch eben ein bisschen Biografie von den anderen Gästen interessieren. Wenn Sie gestatten, Herr Wunder, ein Teenager führt Touristen durch die Sternwarte. Das ist ja zunächst Astronomie und nicht Astrologie.
So kann man das sagen. Also ich habe schon als Jugendlicher in der Volkssternwarte in Nürnberg da ehrenamtlich Führungen gemacht. Und wie es so ist, die wenigsten Leute interessieren sich für die Dicke des Saturnrings oder so etwas. Sondern übliche Fragen sind, beeinflusst mich der Mond tatsächlich nächtens? Wie ist das mit den UFOs und Außerirdischen? Was ist dran an den Horoben? Für mich war das damals nur ein biografischer Anlass, mich näher insbesondere auch mit diesen astrologischen Fragen zu beschäftigen. Ich war damals relativ schockiert, was für einen Unsinn da einen begegnet, und habe damals aus einer recht aufklärerischen Attitüde dann dagegen gehalten. Als Soziologe dann, ich habe später Soziologie studiert, sieht man das Ganze ein bisschen gelassener, sieht auch, dass die Kritiker der Astrologie teilweise auch nicht recht wissen, von was sie reden, jedenfalls viele. Aber ich bemühe mich jedenfalls aus einer erfahrungswissenschaftlichen Perspektive, so könnte man das sagen heute, ranzugehen. Was ist tatsächlich dran? Wie kann man Astrologie am besten verstehen? Das heißt nicht, dass man alles in einen Topf wirft, pauschal ablehnt oder pauschal befürwortet, sondern Astrologie funktioniert ja, denke ich, insofern, dass schon seit Jahrhunderten Menschen davon überzeugt sind, solche Stimmigkeitserfahrungen auch sammeln. Und wir müssen jetzt nur Modelle dafür finden, würden Wissenschaftler sagen, wie man diese Stimmigkeitserfahrungen am besten beschreiben kann. Dass das Modell, das Denkmodell der Astrologen das Richtige ist, dass es also Zusammenhänge mit der Gestirnswelt gibt, von Einflüssen will ich gar nicht erst reden, das halte ich für falsch. Da deuten also diese wissenschaftlichen Untersuchungen gegenwärtig zumindest nicht darauf hin. Aber deswegen wäre vielleicht mein zusammenfassendes Urteil so, Astrologie funktioniert, obwohl sie nicht stimmt. Sie muss gar nicht stimmen, um zu funktionieren.
Was sagt der Astrologe dazu?
Ja, ich bin da gar nicht so weit von entfernt. Also für mich ist, ich habe ja, um so ein bisschen das Biografische noch reinzubringen, ich bin ja eigentlich jemand, der wollte Mathematik- und Physiklehrer werden, habe Mathematik und Physik studiert und kam dann durch meine wahrlich abergläubische Mutter zur Astrologie. Das ist eine Geschichte, die ich auch schon öfter erzählt habe. Sie hat halt gesagt, also bitte lass mir mal so ein Gutachten machen. Und ich habe gesagt, weißt du, Mama, dass du abergläubisch bist, das verzeih ich dir, aber dass du Geld dafür ausgeben willst, das ist ein Skandal. Und sie hat dann so gesagt, na, mach das mal, ist ja mein Geld. Und ich habe dann so gedacht, wie kann ich ihr klar machen, dass das Unsinn ist, und habe gedacht, ihr Gutachten kriege ich ja nicht zu Gesicht. Also bestelle ich eins für mich und dann kann ich ihr an diesem Gutachten klar machen, was das für ein Unsinn ist. Und das war schon sehr faszinierend damals, das war im November 1974, da kriegte ich dieses Gutachten. Es war eine Dame in Bayern, die mich noch nie gesehen hatte, und ich war sehr erschüttert, weil ich dachte, wie kann die das wissen, was die da drin hat? Ich habe das Gutachten ja auch immer noch, ich lese das ab und zu. Ich würde heute sagen, es ist eine 3-, ja, wenn ein Schüler das abgibt, aber immerhin, es ist beeindruckend. Und dann war für mich die Frage, okay, das will ich jetzt genauer wissen. Und dann habe ich zunächst einmal eigentlich nur Astrologie erforschen wollen, sozusagen als Wissenschaftler erforschen wollen. Und da hat sich eigentlich auf eine Art nicht viel dran geändert. Ich bin zwar als Astrologe tätig und ich habe mit der Astrologie intensive Erfolgserlebnisse, sage ich mal so, einfach in meiner Praxis. Aber ich bin kein gläubiger Astrologe. Mhm. Also ich bin sowieso nicht gläubig. Aber ich bin auch kein gläubiger Astrologe, sondern für mich ist das eine Arbeitshypothese. Ich gehe in meiner Praxis davon aus, dass da bestimmte Zusammenhänge bestehen. So arbeite ich.
Also davon gehen Sie schon aus, dass dieser Zusammenhang besteht.
Ich gehe davon aus als Hypothese und habe damit sozusagen Erfolge in der Beratung, teilweise wirklich sehr beeindruckende Erfolge in der Beratung. Und solange ich das Gefühl habe, ich kann den Menschen helfen, solange mache ich das weiter.
Dann muss ich aber erwähnen, das wissen Sie selber sicherlich auch, der WDR hat 1997 200 Testpersonen ein und dasselbe astrologische Gutachten geschickt, gegenüber den Einzelnen aber behauptet, es sei sehr speziell und ganz persönlich aufgrund ihres Geburtsdatums für sie erstellt worden. Und 74% der Empfänger dieses Gutachtens sagten, ja, das stimmt, das bin ich, fast perfekt getroffen. Ja. Es war aber das Horoskop des Massenmörders Fritz Haarmann, der 24 Leute umgebracht hat.
Was da alles in uns stecken könnte, ja. Also ich würde das mal so sagen. Das ist ja eine Geschichte, die ist altbekannt. Sie wurde nicht nur vom WDR, sie wurde von
Frankreich auch schon mal
getestet. Sie wurde x-mal gemacht und auch der Dietfurt hat das gemacht. Das sind eben diese Stimmteffektgutachten. Ich würde einfach sagen, nehmen Sie ein Gutachten, was ich geschrieben habe. Es sind ja auch welche publiziert in den Büchern, die ich geschrieben habe. Nehmen Sie so ein Gutachten und dann werden Sie sehen, das eignet sich als Stimmteffektgutachten nicht. Es ist zu spezifisch, es ist zu pointiert. Ja? Und deswegen würde das damit wahrscheinlich nicht funktionieren. Man kann natürlich Gutachten so striegeln, dass 74% der Menschen zustimmen. Aber Stimmteffektgutachten, dazu sind die meisten Astrologen gar nicht in der Lage, ja, die überhaupt zu konstruieren.
Ich glaube, wenn ich kurz unterbrechen darf, der entscheidende Punkt ist nicht, wie gut ein bestimmtes Gutachten als zutreffend erachtet wird, sondern wird ein Gutachten zum richtigen Geburtsdatum als zutreffender angesehen als eines zum falschen? Das ist, glaube ich, der sprengende Punkt.
Das ist wichtiger. Und diese Frage ist wichtig.
Das ist die entscheidende Frage, weil daran hängt es, ob tatsächlich ein Zusammenhang zwischen der Gestirnswelt und der Menschenwelt als zeitliche Korrelation, als zeitlicher Zusammenhang besteht. Wenn das Geburtsdatum, das zugrunde liegt, austauschbar ist, ich das im Prinzip auswürfeln kann, und die Leute sind genauso beeindruckt, dann kann man das vergessen, so einen Zusammenhang.
Das ist ganz sicher
richtig. Studien zeigen eben, ich habe das selber jetzt im letzten Jahr gemacht mit 1700 Versuchspersonen, da bekamen also die Versuchspersonen zwei Horoskopdeutungen, die von professionellen Astrologen für sie erstellt waren. Und die Versuchspersonen sollten einfach auswählen, welches empfinde ich stimmiger für mich. Und 50-50 waren die Ergebnisse. Die falschen Horoskope wurden genauso zutreffend angesehen wie die richtigen. Und der Test lief auch noch andersherum, auch mit den Astrologen. Die Astrologen bekamen zwei Geburtsdaten, ein falsches und ein richtiges, zu einer Versuchsperson. Und die Astrologen konnten dann der Versuchsperson alle Fragen stellen, die sie wollten, nur nicht nach dem Geburtsdatum natürlich. Also das ging vom Sexualverhalten über Persönlichkeitseigenschaften bis zur Schuhgröße, alles. Sie haben alles gefragt, also 10, 15 Seiten lange Fragebögen. Und die Astrologen waren nicht in der Lage, das richtige Geburtsdatum von diesen Zweien herauszufinden für die jeweilige Versuchsperson, obwohl sie alles fragen konnten. Und das nicht nur bei einer, sondern bei vielen, vielen. Und das macht mich dann eben sehr, sehr skeptisch, ob diese Vorstellung der Astrologen die richtige ist. Was nicht heißt, dass Astrologie in jedem Fall schaden muss.
Das sehe ich anders. Aber ist das der Grund, Pater Gerhard, warum der immer noch gültige Weltkatechismus Ihrer Kirche alle Arten von Astrologie als Wahrsagerei und Aberglaube verurteilt?
Nee, man muss zwei Dinge bei diesem Abschnitt sehen. Das ist der Abschnitt 21.16 da. Einmal ist es eingeordnet, ist die Astrologie dort eingeordnet unter dem ersten Gebot. Und das halte ich für ganz entscheidend wichtig. Das ist für mich das entscheidende Kriterium. Nicht, ob einer Astrologie treibt oder nicht, sondern wie er es tut.
Erstes Gebot der 10 Gebote.
Ich
bin der Herr, dein Gott,
du sollst keine fremden Götter neben mir haben. Auf wen setze ich meine Hoffnung, nach wem richte ich mich?
Ja.
Wenn also Astrologie diesen Stellenwert bekommt, einen fatalistischen Stellenwert, also
schicksalsgläubig
und dass ich Angst bekomme und die Unwägbarkeiten des Lebens so in den Griff zu bekommen suche,
ja,
dann ist es gegen das erste Gebot und dann das ist richtig an diesem Abschnitt. Die Beurteilung der Szene ist falsch und würde ich sagen auch nicht sehr gerade sehr vornehm. Ist doch etwas, wird den, denke ich ja mal, der Gruppe der Astrologie Praktizierenden nicht gerecht.
Wie hat denn Ihr Abt in Niederaltaich oder auch der für Sie zuständige Bischof auf Ihr Buch reagiert, Christliche Astrologie?
Astrologie christlich, ganz Astrologie bewusst. Da liegt ja auch drin, wie wird die Astrologie beurteilt. Mhm. Nicht nur, es gibt keine christliche Astrologie.
Ja.
Nun, der Abt hat sich vorhin hineingesetzt, nämlich es ist mit der Druckerlaubnis des Abtes. Das ist für einen in einem Kloster ist ganz entscheidend wichtig. Ich kann nicht irgendwas publizieren, hinter dem meine Mitbrüder nicht stehen. Ich möchte das ja auch nicht, dass jemand irgendwelche abstrusen Thesen in die Welt setzt und ich werde darauf angesprochen, sag mal, da von eurem Kloster, da kommen komische Sachen raus. Insofern ist es eine Selbstverständlichkeit, dass nur das publiziert wird, zu dem der Abt die Zustimmung gibt. Und das ist vorne drin, ein Imprimatur des Abtes drin.
Imprimatur, freigegeben.
Ja, also ja, dass gedruckt werden darf seitens des Abtes. Das ist für viele Leute ist das wichtiger als überhaupt alles das, was drinsteht.
Ja, leider. Aber läuft es nicht nach dem, was Herr Wunder und Herr Niehenke eben hier ausgetauscht haben, Pater Gerhard, nicht auf die Gretchen- und Glaubensfrage zu? Glauben Sie persönlich, dass ein Zusammenhang besteht zwischen Sternenkonstellation oder Planetenkonstellation und persönlichem Schicksal eines Menschen?
Ich muss sagen, was ich eben schon andeutete, mit meinem Horoskop fahre ich gut. Mit dem, was ich da über mich selber wiederfinde, fahre ich gut. Ich habe vor kurzem mal in einem Gespräch mit meinem jetzigen Abt, haben wir darüber gesprochen, Dinge, die ich nicht getan habe oder nicht aufkam, die ich Gott sei Dank nicht übernommen habe, das wäre schief gegangen, meiner Ansicht. Andere Dinge, die habe ich gut übernehmen können. Und das, da bin ich gut mitgefahren. Aber ansonsten ist mir die Frage ziemlich egal. Ich möchte niemanden zur Astrologie bringen und niemanden davon abhalten. Viel wichtiger ist mir all das andere, was ich in diesem anderen Büchlein habe, Musik des Weltalls, was ich so unter dem Stichwort Astralmystik betrachte. Das spielt für das Leben der Kirche, auch für das eigene, eine große Rolle. Nicht?
Aber dazu
habe ich. Ich würde gern, also diese Frage, weil Sie das so beschwörend eigentlich sagten, also glauben Sie nun an diesen Zusammenhang? Ich finde, das ist wirklich nicht wichtig. Ich glaube zum Beispiel nicht, ich sagte ja eigentlich, ich glaube eigentlich gar nicht, sondern es gibt eine bestimmte Hypothese, die ich habe. Mhm. Und ich glaube, wichtig ist wirklich, dass wir unvoreingenommen einfach die Tatsachen zur Kenntnis nehmen. Zu den Tatsachen gehört das, was Edgar Wunder gesagt hat. Das ist einfach unstrittig. Das Ergebnis seiner Studien ist völlig unstrittig. Und ich selbst habe ja auch in meiner Dissertation, wenn man so will, bin ich ja grandios gescheitert. Ich habe eine riesengroße Studie angelegt und es kam nicht das raus, was ich dachte. Jetzt und nun bin ich aber weiterhin als Astrologe tätig. Und für mich ist die Frage natürlich, die sich stellt, kann ich das legitimieren? Und da würde ich sagen, nun gut, also jetzt schauen wir uns mal in den Bereichen, wo es um komplexe Zusammenhänge geht, um. Da haben wir die Psychoanalyse, da haben wir die Psychologie, wir haben auch die Medizin. Und da merken wir, da gibt es ja wenige Dinge, die wirklich, also Psychoanalyse wird von allen Kassen bezahlt. Und einer der bekanntesten jetzt verstorbenen Psychotherapeuten nennt sie eine besondere Form des Aberglaubens. Also wir sind, wenn wir uns in diesem Feld bewegen, sind wir auf einem weichen, also auf einem wackeligen Boden. Es ist sehr wichtig, solche Studien, wie der Edgar sie dort angeführt hat, ernst zu nehmen. Ich nehme sie auch sehr, sehr ernst. Ich nehme aber auch ernst, was ich in der Praxis erfahre. Ich nehme ernst, was Pater Voss dort sagt,
gut,
dass er sagt, mir nutzt das was.
Gut, aber so differenziert wie der Pater Gerhard oder der Herr Wunder, ist doch jene Mehrheit der 57% aller Deutschen, die Horoskope lesen, nicht. Die wollen doch kein differenziertes Persönlichkeitsprofil haben, zwecks Selbsterkenntnis, sondern die wollen Entscheidungshilfe haben. Ich liebe zwei Männer, welche soll ich heiraten?
Aber wir reden doch über diese von uns sogenannte Vulgärastrologie hoffentlich heute Abend gar nicht. Das nennen wir Vulgärastrologie.
Was Liebeshoroskop ist?
Dieses, was in den Zeitungen der Yellow Press steht, ist doch einfach schlechte Unterhaltung und verdirbt den Charakter. Man sollte das einfach nicht lesen. Ja? Das ist, aber darüber sprechen wir doch gar
nicht. Gut, okay. Nein,
Der Punkt ist natürlich, dass es die Astrologie im Singular gar nicht gibt, sondern tausende Spielarten.
Es gibt auch nicht die Psychotherapie und auch nicht die Psychologie und es gibt nicht einmal die Physik.
Ja, und bei der Astrologie ist es natürlich besonders diffus, da es keine Institution gibt, die es irgendwie kontrollieren könnte, wie bei der katholischen Kirche.
Ja, nein, ich will auch, bitte verstehen Sie mich nicht falsch.
Keine Supervision und das, glaube ich, ist ganz wichtig. Das, was man anstellen kann als...
Doch, natürlich gibt es Supervision. Der Deutsche Astrologenverband legt riesengroßen Wert darauf, dass wir das Prinzip, das ja auch in der Medizin zentral ist, nicht schaden. Das heißt, benutze die Astrologie so oder wende die Astrologie so an, dass sie hilft, sollte sie wahr sein, sage ich jetzt mit aller Distanz, dass sie aber nicht schadet, sollte sich erweisen, dass es ein Irrtum ist. Und so werden bei mir meine Studierenden auch ausgebildet.
Also dieser Text, den finde ich großartig, diese Selbstverpflichtung der Astrologen vom Deutschen Astrologenverband, die Schweiz haben einen ähnlichen und inzwischen auch die Österreicher, die finde ich wirklich gut. Es ist auch ein hoher Selbstanspruch.
Genau, ethische und, Grundsätze, die wir
da haben. Dass man niemanden unter Druck setzt, dass man, aber da fängt natürlich auch das Problem an, und da bin ich nicht immer ganz sicher, ob jeder, das gilt für die Medizin genauso und für die Psychologie genauso, aber da kann es natürlich gefährlich werden.
Natürlich.
Wenn jemand fixiert und das dann mit dem Anspruch, das steht nun einfach in den Sternen, und jemand darauf fixiert.
Das wäre eigentlich meine Frage an Herrn Wunder. Und zwar, es ist natürlich sehr ehrenhaft, und das glaube ich Ihnen auch, dass Sie sagen, der Astrologenverband legt Wert darauf, dass wir nicht schaden. Und wir reden tatsächlich nicht über Vulgärastrologie, einverstanden. Aber es gibt doch das Phänomen der sich selbst erfüllenden Prophetie. Sie haben Untersuchungen angestellt, welche Erwartungen haben Leute an einen Freitag, den 13. Mir ist es schon x-mal passiert, dass ich erst nachmittags um 16 Uhr gemerkt habe, dass heute Freitag der 13. war. Und war ganz erstaunt, wie glücklich der verlief. Also, das ist doch der berühmte Tropfen Tinte in einem Glas Wasser. Es ist zwar nicht viel, aber es macht alles blau. Wenn ich eine Erwartung habe, schadet das nicht?
Es kann schaden, muss aber nicht. Ich denke, die Astrologie unterscheidet sich hier gar nicht mal so sehr von vielen anderen Systemen, auch durchaus wissenschaftlich anerkannten. In der Medizin redet man vom Placebo-Effekt. Richtig. Zum Beispiel, der auch einen gewaltigen Beitrag zur Heilung liefern kann, der deshalb gar nicht negativ beurteilt werden muss. Ich sehe durchaus ein Defizit darin, dass diese Fragen, die Peter Niehenke jetzt hier angerissen hat, unter welchen Bedingungen wird es gefährlich und unter welchen Bedingungen ist es harmlos oder nützlich, dass es dazu kaum zuverlässige Studien gibt, jedenfalls im Vergleich zu dem, was es in der Psychotherapieforschung gibt, so gut wie gar nichts. Und ich finde es sehr wichtig aus der Perspektive, was macht Astrologie mit Menschen, solche systematischen Studien anzustellen, unabhängig von dieser Wahrheitsfrage, wie es jetzt mit den Sternlein aussieht oder nicht. Und da müssen wir, denke ich, hinkommen. Und das würde natürlich auch implizieren, den gesellschaftlichen Status der Astrologie zunächst einmal aufzuwerten, indem man es nicht mehr dämonisiert, wie es auch früher getan wurde, nicht nur von der Kirche, sondern ja auch aus dem Wissenschaftsbetrieb heraus. Das ist, denke ich, ein Schritt. Vielleicht kann ich es noch in einem Satz zusammenfassen. Auch für diejenigen, die gar nichts von Astrologie halten und sich da als hundertprozentige Kritiker verstehen, wie ich im Prinzip ja auch. Ich denke, Astrologie ausrotten kann man sowieso nicht, sogar wenn man es wollte. Das ist sehr naiv. Und deswegen müssen wir gucken, wie kann man die real existierende Astrologie so verbessern, dass sie zumindest relativ harmlos ist, vielleicht sogar ein nützliches Potenzial entfalten kann. Das ist, denke ich, die Strategie, die angebracht ist. Und die nicht zynisch ist gegenüber Menschen.
Sagen Sie nur, also ich muss darauf natürlich unbedingt...
Diesen einen Satz, den wollte ich nur aufgreifen. Was macht die Astrologie mit den Menschen? Und von daher muss man einfach verstehen, dass die Kirche im Laufe der ganzen Zeit kritisch war, immer auch. Schon in der Zeit, als das Christentum anfing, gab es eine verbreitete Astrologie. Und gab es gerade auch in hermetischen Schriften, in den gnostischen Schriften, sehr verbreitet die Meinung, dass die Menschen eingebunden sind wie Sklaven in den Kosmos. Und dagegen das Evangelium immer wieder zu bezeugen. Und für mich als gläubigen Christen kann ich Astrologie immer nur unter dem Vorbehalt des Evangeliums oder dem Aspekt des Evangeliums vertreten.
Ich möchte einfach gerne historisch etwas dazu. Ich bin ja nun vor 25 Jahren wurde ich Vorsitzender des Deutschen Astrologenverbandes und ich habe so ein bisschen einfach die Zeit davor und habe diese Geschichte, die in den letzten Jahrzehnten mit der Astrologie in Deutschland passiert ist, habe ich ja so ein bisschen mitbekommen und auch mitgestaltet. Und damals war es eben so, wir waren hypnotisiert von der Frage, ist das wahr? Also das heißt, am Anfang war es wirklich so, der Hauptvorwurf seitens der Gegner, ja, damals waren es wirklich Gegner, Edgar Wunder ist ein Kritiker, es gibt Gegner der Astrologie.
Feiner Unterschied, ja.
Das ist ein wichtiger Unterschied. Und mit Kritikern kann ich wunderbar, also Gegnerschaft ist ja idiotisch. Und die Gegner der Astrologie, die haben versucht, die Astrologie sozusagen platt zu machen. Und da merkte ich, das entspricht nicht meinen, also die treffen mich nicht, die holen mich nicht an meinen Erfahrungen ab. Und damals war das so, der Haupteinwand war, das kann ja gar nicht sein. Und ich denke, das war sehr wichtig und da wird Edgar Wunder mir zustimmen. Dieser Mist, Entschuldigung, der ist vom Tisch. Das kann ja gar nicht sein, ist Nonsens. Natürlich kann das sein. Astrologie ist nicht undenkbar, sie ist denkbar. Und dann darauf aufbauend, da kommt die Frage dann natürlich, wenn eben die Studien nicht so ausgehen, wie man sich das als Astrologe wünscht, was kann ich tun, um dafür zu sorgen, dass die Anwendung der Astrologie, das ist ein psychohygienisches Problem, ja, dass die Anwendung der Astrologie jedenfalls mal nicht schadet, eventuell sogar nützlich ist. Ich bin überzeugt, sie kann sehr, sehr nützlich sein.
Aber sie nützt doch im Sinne, so habe ich Sie beide jedenfalls verstanden, im Sinne der Selbsterkenntnis.
Ja, natürlich.
Also was Sie
was
davon
sonst?
Hatten.
Eben. Was auch sonst.
So. Die Selbsterkenntnis.
Nicht unauswechselbar, nicht?
Nein,
es gibt auch andere Möglichkeiten.
So, also Ich-Findung, Identitätsfindung, ja. Identitätswerte.
Das ist die vornehmste Aufgabe der Astrologie seit dem Altertum.
Das glaube ich nun
zwar nicht, dass das seit dem Altertum so ist. Seitdem, also das haben die Weisen, also ich will nicht Thomas von der Queen zitieren, weil das wäre
also,
ihr Ding.
Ich würde also, zwar,
die Weisen haben das schon immer so gesehen. Es gab immer diese
Vulgär-Astrologie. Also da würde ich jetzt historisch widersprechen.
Aber die Diskussion würde ich gerne ungern vertiefen, ob die nun den Tod des Alexander des Großen voraussagen sollten, die Orakel.
Ja, natürlich haben sie das.
Das meine ich jetzt nicht, sondern mich nochmal eben schnell das Ziel. Was helfen mir die Sterne, ist ja die Frage. Das Ziel der Selbsterkenntnis. Sie kommen beide her von einer, wie Sie es nannten, Stimmigkeitserfahrung. Fast hätte ich gesagt.
Evidenzerlebnis, sagen
Evidenzerlebnis, also tatsächlich Donnerwetter. Ich sage jetzt mal zugespitzt, eigentlich eine Art Bekehrungserlebnis. Das ist Ihre subjektive Wahrheit. Und meine Frage an Herrn Wunder ist, was passiert, wenn Menschen ihre subjektive Erfahrung, hinter die sie ja weder zurück können noch wollen und auch gar nicht sollen, bitte. Was passiert, wenn eine solche subjektive Evidenzerfahrung nun zu einer allgemeingültigen Theorie gemacht wird?
Das Problem ist, dass diese Evidenzerlebnisse, wie man das nennt, Aha-Erlebnisse, so unterschiedlich sind von Astrologen. Ich habe da auch eine Umfragestudie dazu gemacht, dass man sie ganz schwer auf einen Nenner bringen kann. Jeder Astrologe erlebt Unterschiedliches und auch insofern gibt es die Astrologie faktisch nicht. Ich glaube, es gibt aus der Psychologie eine ganze Reihe von wohlvertrauten psychologischen Mechanismen, wie man solche Evidenzerfahrungen zumindest teilweise verstehen kann. Zum Beispiel, dass wir, wenn wir ein Horoskop lesen, das für uns erstellt ist, zunächst mal abklappern, das trifft auf mich zu. Wir suchen also nach den Treffern, nach den Nieten suchen wir gar nicht so genau. Die übersehen wir eher, die vergessen wir eher. So täuschen wir uns selbst, wenn ich es ein bisschen hart formuliere. Aber das passiert uns allen, passiert mir auch ständig. Das ist keine besondere, keine besondere Schwäche, sondern das ist ganz normal. Ich glaube also nicht, dass man irgendwelche geheimnisvollen Kräfte da annehmen muss.
Das hat Spielraum war ja auch durch die ganze Geschichte hindurch immer gegeben. Also auch durchaus das Rechnen damit, dass es unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das Horoskop zu lesen oder dass es zu lesen ist.
Ja. Mir ist aber noch
es geht ja immer um Entsprechungen.
Ja.
Und Entsprechung hat dann auch dazu zu dem Satz geführt in der ganzen mittelalterlichen und antiken Astrologie, die Sterne zeigen Neigungen an, nicht Zwänge. Und das heißt, sie zeigen Strukturen an, aber nicht, wie diese Struktur ausgefüllt ist. Und wie ich damit also umgehe. Und zu dem Weisen, also Thomas von der Queen sagt nun ausdrücklich, der Weise steht über den Sternen.
Natürlich, das ist ja das, was ich sage. Der Weise regiert seine Sterne.
Genau.
Das meinte ich ja mit dem Eingangsbild. Das Horoskop ist so eine Art Herausforderung, der zu werden, der man ist. Und angenommen mal, ich sage jetzt einfach mal, das ist jetzt ein bisschen diabolisch, ja? Angenommen mal, es würde stimmen. Das Horoskop sagt gar nicht, wer wir sind, sondern es sagt, wer wir sein könnten oder sein sollten oder wer wir idealerweise sind. Wie wollen wir das denn in einen Fragebogen packen? Wie soll denn das gehen? Ja, wie sollen wir denn mit dem Fragebogen herausfinden, wenn es denn stimmte? Ich will das ja gar nicht.
Ja.
Das ist einfach nur so ein Gedankenexperiment.
Ja,
das heißt also, die Tatsache, die von mir überhaupt nicht geleugnet wird, dass die Untersuchungen, die wir bis jetzt gemacht haben, nicht zu einer Bestätigung der Astrologie geführt haben, dass wir dort immer wieder sozusagen scheitern, die heißt eben nicht, dass diese subjektiven Evidenzerlebnisse, die wir haben,
falsch waren.
Dass die einfach falsch sein müssen.
Richtig,
ist da die falsche Kategorie, denke ich.
Aber Moment,
die gegenwärtigen Studien, die gemacht worden sind, werden, glaube ich, dem tatsächlichen Tun der Astrologen doch weitgehend gerecht. Zu weiten Teilen jedenfalls. Man kann sich natürlich theoretisch astrologische Konstrukte ausdenken, wo das dann nicht der Fall ist. Aber dem tatsächlichen Tun der Astrologen werden diese Studien sehr gerecht.
Gut, aber
uns sind gescheitert.
Wenn das astrologische Gutachten vielleicht gar nicht de facto und wahrheitsgemäß sagt, wer ich bin, sondern wer ich sein könnte, und jetzt darf ich hinzufügen, oder vielleicht auch gerne sein wollte, dann ist doch die Gefahr groß, dass ich immer die Ostereier finde, die ich selber versteckt habe.
Sie kommen nicht los von diesen selbsterfüllenden Prophezeiungen.
Ja.
Also gut, wenn es Sie so wahnsinnig beschäftigt.
Ja, also, sehr.
Wenn Ihnen ein Arzt sagt, pass mal auf, wenn du weiter so rauchst, ja, dann kriegst du einen Rauch. Dann mach da eine Prognose.
Richtig,
die so, ist aber und dann klar. Hoffen wir mal, dass es keine selbsterfüllende Prophezeiung wird. Die Weisen, die Wirtschaftsweisen machen dauernd Prognosen. Mhm. Und meine Güte, sie machen Prognosen möglicherweise als Vater, ich weiß ja nicht, ob sie welche sind, über ihre Kinder. Und hoffentlich treten die auch nicht alle ein. Also verstehen Sie, die Tatsache, dass wir permanent mit irgendwelchen Voraussagen, dass jemand was über uns sagt, konfrontiert werden, warum sollte das im Bereich der Astrologie nun so besonders
wichtig sein? Nee, ist es gar nicht. Nur das, was Sie nämlich sagen, das wäre meine Frage an Sie beide. Wenn mir jemand sagt, spüren Sie nicht auch schon jenes Magendrücken? Und er sagt das dreimal, spüre ich es auch.
Ja, aber
das
wie, ist was, sind, das, Sie die was sind Sie denn für einer? Ja? Also, wie leicht lassen Sie sich denn suggestiven? Das ist doch, wie leicht fallen Sie auf Suggestionen nach?
Der Herr Theologe. Der von Ihnen eben schon zitierte Thomas von Aquin ist ja der Meinung, Leute, die einfach so in den Tag hineinleben, die kann ich aufgrund ihres Horoskops bestimmen. Ich kann also sagen, wie die reagieren werden in ihren Leidenschaften. Aber der Weise steht über den Sternen, den kann ich eben nicht mehr berechnen.
Der selbst, man sollte Weise vielleicht übersetzen. Der, der selbst reflektiert ist, der, der ein Stück Einsicht in die Zusammenhänge seiner eigenen Psyche hat, damit das Wort Weisheit nicht so abgehoben klingt, das ist etwas, das kann eigentlich jeder Mensch, der sich ein bisschen bemüht, erreichen. Diese Fähigkeit, nicht den Impulsen einfach ausgeliefert zu sein, das ist eine Erfahrung, die wir als Astrologen wirklich machen. Dass die Leute, die sehr unreflektiert sind, die können sie eben viel leichter auch anhand ihres Horoskops in ihren Haltungen beziehungsweise in dem, was sie tun, dann auch erkennen.
Aber deswegen würde ich noch ganz... Einen Punkt muss ich noch ergänzen. Also dieses Stichwort selbsterfüllende Prognose oder Prophezeiung führt ein bisschen in die Irre, weil sich Astrologie heute gar nicht mehr als eine... ein Prognose, gar nicht mehr prognostisch, prophetisch versteht. Das war die mittelalterliche Astrologie. Die moderne Astrologie des 20. Jahrhunderts versteht sich überwiegend eher als eine Art Charakterkunde, eine Wesenskunde sozusagen des Menschen. Und ganz unabhängig, was man jetzt von einer solchen Astrologie hält, die Persönlichkeitsstruktur von Menschen ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Und das Horoskop, diese symbolische Struktur der Planetenstände, ist auch etwas ungeheuer Komplexes, sodass sich zwischen diesen zwei komplexen Strukturen fast immer irgendwelche Resonanzen finden, auch wenn ich ein völlig falsches Geburtsdatum da eingebe in den Computer. Das ist das Grundproblem. Also es geht gar nicht so sehr darum, dass Menschen eine Prophezeiung dann wahrmachen, erfüllen, weil sie dran glauben, sondern es geht darum, dass man eine Art Resonanz erkennt zwischen dem Bild des Horoskops und dem eigenen Charakter, auch wenn es das falsche Horoskop ist.
Für die Kirche und die kirchliche Verkündigung ist es ja ganz wichtig im Blick auf das, was der Weise eigentlich ist, dass, um das einmal mit Hermann Hesse zu sagen, zur Musik des Weltalls die Musik der Meister gehört. Das heißt die Weisung. Und für mich ist es spannend zu sehen, dass es im Neuen Testament öfter mal Mahnungen gibt in einer Zwölfzahl oder auch in der kirchlichen Tradition in einer Zwölfzahl. Ja. Und wenn ich die parallel setze mit den Tierkreiszeichen und ein bisschen weiß, was die einzelnen Tierkreiszeichen eigentlich symbolisch bedeuten, dann stelle ich plötzlich fest, dann kriegen diese Mahnungen plötzlich einen Sitz im Leben. Sie sind nicht mehr nur so von außen aufgesetzt, sondern gehen auf eine ganz bestimmte Situation im Menschen ein. In jedem Menschen, in jedem ist, müssten wir jetzt einmal sagen, der ganze Tierkreis und vielleicht dann bei Einzelnen in einer besonderen Weise. Aber das sind so Dimensionen, in denen die Astrologie oder Astralmystik, wie ich dann lieber sage, auch in der Kirche lebendig ist. Und einfach diesen Zusammenhang zu sehen. Nicht? Die Weisen aus dem Morgenland, die kommen ja nicht nur durch den Stern nach Bethlehem. Sie kommen durch den Stern nach Jerusalem. Und da bekommen sie denn die Weisung aus der Heiligen Schrift, wie es weitergeht.
Das wäre meine nächste Frage an Sie, Pater Gerhard. Die Weisen, die ja so heißen, aus der Weihnachtsgeschichte, die führt der Stern zunächst nach Jerusalem. Da fragen Sie dann jemanden. Also dieses Miteinander von Astrologie und Beratung, sage ich jetzt mal fast, wird schon angedeutet. Aber geführt werden sie so oder so zu Jesus in Bethlehem. Wohin haben die Sterne sie geführt?
Zunächst einmal darf ich das noch wieder korrigieren, was Sie sagen. Sie werden nach Jerusalem geführt und da werden die Schriftgelehrten befragt. Ja. Und aufgrund dessen wissen sie, dass sie nach Bethlehem gehen müssen. Ja. Das ist ganz entscheidend. Aus der kirchlichen Verkündung, nicht? Dieses Zusammenspiel von kosmischen Vorgegebenheiten und Weisung. Mhm.
Und Sie?
Ich würde auch sagen, Ich habe meinen beruflichen Weg nicht bestimmt aufgrund des Horoskops. Ich weiß, wo sind Schwächen, wo sind Grenzen, ich kann aufgrund des Horoskops erklären, warum ich zum Beispiel nicht gut spielen kann. Nicht? In Saturn im fünften Haus, dann tut man sich da nicht leicht. Oder ich könnte andere Dinge sagen, die mich nicht gerade dazu vorherbestimmen, mit Menschen umzugehen, in leitender Funktion. Könnte ich alles sagen.
Ich würde gerne einfach noch was ganz Anekdotisches, weil diese Geschichte mit dem Evidenzerlebnis, die scheint mir so abstrakt im Raum zu hängen. Ja? Also die Kleinen von meiner Freundin, die ich erwähnte, denen ich damals dieses schöne Bild war, die sind jetzt erwachsen und ich habe, als sie geboren wurden, einige Wochen danach für beide das Horoskop gemacht. Hab das auf Band aufgezeichnet. Und jetzt gerade, es ist einfach so, es findet der Zufall, vor ein paar Tagen hat jetzt der Jüngere von beiden, der ist jetzt 16, der hat sich das, 17, der hat sich das jetzt angehört. Und der hat nun damit eigentlich nichts am Hut mit diesem ganzen Thema. Und er hat jetzt einfach auch dieses Evidenzerlebnis. Er hat einfach gehört. Er hört sich noch als Baby dort, wie er da Quäk macht. Und ich erzähle seiner Mutter, was es mit ihm auf sich hat. Eine zentrale Aussage ist, im Gegensatz zu seinem Bruder wird er so ein richtiger Groupie sein. Ja? Also so einer, der irgendwie unter anderem, der nicht so viel zu Hause rumhängen will, der gleich raus will, zu anderen will, mit Freunden zusammen sein will. Und das ist das zentrale Thema in seinem Leben, der zentrale Unterschied von seinem Bruder. Ja? Und damals habe ich also diese Horoskope gemacht, die haben wir aufgenommen, die wurden abgelegt und meine Freundin musste lange suchen, um sie nach 18 Jahren wieder zu finden. Ja? Und eben weil der Kleine sie hören wollte. Und solche Erlebnisse gibt es ganz viel. Und davon, also ich könnte davon anekdotisch massenhaft berichten, wo einfach, ich habe etwas erzählt, es gab viele Jahre später, wie jetzt zum Beispiel bei diesem Kleinen, der hört sich das Band an und ist fasziniert, weil er etwas über seine Schulkarriere dort hört, die jetzt ja vorbei ist, die damals bei seiner Geburt aber von mir geschildert wurde. Weil er
prognostisch.
Etwas über Nee, nicht prognostisch, sondern von seinem Charakter, von seinem Wesen her. Ich habe einfach beschrieben, womit wird er sich aufgrund seiner Natur auseinandersetzen müssen? Wo wird er an typische Schwierigkeiten stoßen aufgrund seines Naturells? Habe eben zum Beispiel geschrieben, dass er Nestflüchter ist, dass er eben so ein Groupie ist, dass er sich daran orientiert, wie Gleichaltrige meinetwegen die Kleidung sehen werden oder so, dass das für ihn wichtig ist. Ganz anders als bei seinem Bruder. Ja. Und das sind doch Erlebnisse. Solche Erlebnisse werden Sie mit Ihrem eigenen Horoskop auch haben. Trotz der ganzen offensichtlich bestehenden objektiven, also Schwierigkeiten der Objektivierung, lasse ich mir doch solche Dinge nicht ausreden. Das wäre ja falsch.
Will ich ja auch gar nicht.
Ja, aber das willst du indem du sagst, es gibt bestimmte psychologische Mechanismen. Ja,
ich sage nur Folgendes. Astrologie ist in der Lage, Menschen zu treffen, aber dazu braucht es nicht das richtige Geburtsdatum.
Das ist der Punkt. Aber noch
ein anderer Punkt, was ich noch zu Pater Gerhard sagen wollte. Was die Religion an der Astrologie ja immer so fasziniert und bindet und auch ein Konfliktpotenzial darstellt, ist diese Einbindung in den Kosmos, den die Astrologie vermeintlicherweise leistet. Mir sehr Eliade, ein Religionswissenschaftler, hat das Kosmisierung genannt als eine zentrale Funktion der Religion. Und die kritische Frage, die man meines Erachtens hier stellen muss und die ich jetzt bei Ihnen noch vermisst habe, ist, von was für einem Kosmos redet die Astrologie überhaupt? Und den darf man nicht mit dem Kosmos, mit dem Weltall verwechseln, wie die Astronomen es sagen. Das ist ein Etikettenschwindel, wenn man genauer hinguckt. Und deswegen müssen wir das also wirklich back to earth.
Richtig, aber da muss ich jetzt eingreifen und auch back to earth mit dem Blick auf die Uhr sagen, die Weltbildfrage, die dahinter steckt, klammern wir jetzt mal aus. Auch die Frage, wie viel Freiheit, persönliche Gestaltungsfreiheit, innere Freiheit jemandem bleibt, dem so etwas vorausgesagt wird. Ich hoffe, meine Damen und Herren, wir haben Ihnen für, sei es heute Abend noch oder morgen, genügend Gesprächsanregungen gegeben zur Frage, wie helfen mir die Sterne, Astrologie und Religion. Ich darf mich an dieser Stelle herzlich bedanken bei Edgar Wunder, Gerhard Voss und Peter Niehenke. Meine Damen und Herren, jetzt gleich hier bei uns im Dritten können Sie einen sehr spannenden Spielfilm sehen, der vor 25 Jahren, 1978, 5 Oscars abgeräumt hat. Michael Cimino's berühmter Deer Hunter, ein Vietnam-Epos, die durch die Hölle gehen mit Robert De Niro in der Hauptrolle. Und auf unserem Sendeplatz heute in einer Woche, am Dienstag, den 16. März um 23 Uhr, gibt es einen Film, Dokumentation von Bernd Seidel, die Hochzeitsmacher Feste feiern ohne Kirche über freireligiöse Redner. Ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ciao, bis zum nächsten Mal.